Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Guten Morgen. Der iranische Präsident Raisi, der bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist, galt auch als wahrscheinlichster Nachfolger für Ayatollah Khamenei, dem obersten religiösen und politischen Führer des Iran. Jetzt fragen sich viele Menschen im Iran, wer nun diese Rolle des Nachfolgers einnehmen könnte. Wer dafür in Frage kommt und was die religiöse Ausbildung und die Turbanfrage damit zu tun haben, wie aussichtsreich der Kandidat ist, das ist gleich unser erstes Thema in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Außerdem geht es um die evangelische Bewegung Bekennende Kirche, die sich vor 90 Jahren in Barmen in Wuppertal gründete, aus Protest gegen den Versuch der Nationalsozialisten, die Kirchen gleichzuschalten. Nach dem Tod des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi wird es Ende Juni Neuwahlen geben, die in dem autokratisch geführten Land aber kaum frei ablaufen werden. Viel entscheidender für die Machtfrage im Iran ist darum eine andere, die auch gerade viel diskutiert wird. Und zwar, wer nun als neuer Nachfolger von Ayatollah Ali Khamenei gilt, dem obersten Führer des Iran. Bislang galt Raisi als Favorit. Ali Khamenei ist 85 Jahre alt, seit fast 35 Jahren im Amt und gesundheitlich angeschlagen. Darum kann es sein, dass die Frage seiner Nachfolge in naher Zukunft sehr konkret wird. Darüber habe ich vor der Sendung mit Katayoun Amirpour gesprochen, Islamwissenschaftlerin an der Universität Köln. Sie ist auch Autorin einer Biografie über den ersten politischen und religiösen Führer des Iran nach der Islamischen Revolution, Khomeini. Ich habe Katayoun Amirpour gefragt, was passieren würde, wenn der jetzige Führer, Ali Khamenei, stirbt. Wer entscheidet dann, wer neues Oberhaupt im Iran wird?
Es gibt ein Gremium, den sogenannten Expertenrat, der aus 86 Geistlichen besteht, die alle 4 Jahre gewählt werden. Und denen obliegt die Auswahl des zukünftigen religiösen Führers. Wobei es durchaus auch radikale Stimmen in Iran gibt, die sagen, der wird eigentlich gar nicht gewählt, sondern sie sitzen halt zusammen, diese Herren, und dann sendet Gott ihnen eine Botschaft, aus der dann klar hervorgeht, wer der Nächste sein soll. Also da ist noch relativ viel Raum für Interpretation, wie dieses Expertengremium eigentlich fungiert.
Braucht es denn eine religiöse Ausbildung für das Amt?
Die braucht es auf jeden Fall. Es gibt in der schiitischen Theologie eine ganz klare Hierarchie. Und es muss eigentlich laut iranischer Verfassung, die dann aber genau deswegen geändert worden ist, 1989, eigentlich muss es ein Großayatollah sein, der dieses Amt einnimmt. Also quasi jemand, der die allerhöchste Stufe innerhalb dieser religiösen Hierarchie erreicht hat. 1988 war es aber so, dass der designierte Nachfolger Ayatollah Khomeinis abgesetzt wurde. Das war seit 1983 Großayatollah Montazeri. Und mit Montazeri hatte sich Khomeini dann aber überworfen. Es waren in der Tat die Massenexekutionen, für die ja auch ganz maßgeblich der jetzt verstorbene Raisi mitverantwortlich war, wegen denen sich Montazeri und Khomeini überworfen haben. Montazeri kritisierte Khomeini sehr stark dafür, dass 8000 Menschen in den Tod geschickt worden waren, ohne wirklichen Haftbefehl, ohne Gerichtsverfahren. Und daraufhin wurde Montazeri, der ein ranghoher Geistlicher war, abgesetzt. Damit stellte sich dann das Problem, dass quasi niemand von hohem Rang zur Verfügung stand, um Ayatollah Khomeini nachzufolgen. Und kurz vor seinem Tode ließ Khomeini dann die Verfassung ändern. Und genau dieser Passus, dass es ein allerhöchster Kleriker sein muss, der sogenannte Revolutionsführer wird, wurde gestrichen. Daraufhin wurde dann nur noch eingefügt, es muss jemand sein, der sich in der Politik auskennt, der eine gewisse theologische Qualifikation hat, aber man muss eben nicht mehr der Primus inter pares sein. Und bei dem Tode von Ayatollah Khomeini war es dann tatsächlich so, dass sich nur Hujjatul Islam Khamenei fand, der also noch eine Stufe unter dem war, was gefordert war. Und den hat man dann über Nacht zum Ayatollah befördert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die iranische Verfassung wird dann einfach mal ganz schnell geändert, wenn sich niemand findet, der die nötige religiöse Qualifikation hat. Und letztlich geht es darum, jemanden in dieses Amt zu hieven, der genau den radikalen Credentials entspricht, die man für nötig hält in diesem Amt. Also da ist einigermaßen viel Spielraum möglich und wird sehr willkürlich gehandelt.
Einer, der da ja jetzt als einer der möglichen Nachfolger von Ali Khamenei immer wieder in der Diskussion erwähnt wird, ist Mojtaba Khamenei, der Sohn von Ali Khamenei. Aber da ist eben die Befürchtung, dass sogar Menschen, die eigentlich dem iranischen System sehr treu sind, ihn nicht gut finden würden als Nachfolger, vielleicht sogar unislamisch. Warum?
Kritik wird daran laut, nicht weil es unbedingt unislamisch ist, beziehungsweise unschiitisch in diesem Falle wäre präziser, sondern weil ja diese Revolution gemacht worden ist, gerade gegen eine Dynastie, gegen ein dynastisches Prinzip. Und jetzt würde man ein dynastisches Prinzip wieder einführen. Also das wäre, ist quasi ein revolutionskritischer Diskurs, der da geführt wird. Denn innerschiitisch kann man das tatsächlich sogar begründen, dass der Sohn dem Vater nachfolgt. Das ist in der Schia eigentlich sogar eher üblich. In der Schia, die sich da völlig anders verhält als der sunnitische Islam, wurde das Amt des allerobersten religiösen Führers bei den 12 Imamen quasi fast immer vom Vater auf den Sohn vererbt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich da relativ leicht religiöse Kniffe einfallen lassen kann, warum man Mojtaba in das Amt seines Vaters befördert, wenn der Vater stirbt. Innerschiitisch ist das gar nicht so schwer argumentierbar, wie man sich denkt. Es ist also wirklich eher eine Frage, dass das iranische System ja eigentlich angetreten ist, um antidynastisch zu wirken.
Ja, das heißt, da wäre eben die Befürchtung, dass das den Eindruck erwecken würde, man kehrt zurück zu der Monarchie, die man eigentlich durch die islamische Revolution 1979 abgeschafft hat, richtig?
Genau, das wäre von großen Revolutionären möglicherweise die Kritik, aber die schiitische Jurisprudenz hat da eigentlich gute Möglichkeiten, um das zu begründen. Und insofern war Mojtaba eigentlich auch tatsächlich schon die ganze Zeit über ein großer Favorit für dieses Amt. Das war zwar auch Raisi, aber es war nicht so, dass jetzt der Zweite an die Stelle des Ersten gekommen wäre, sondern es waren schon die ganze Zeit über diese zwei Personen, die um dieses Amt konkurrierten.
Ein anderer, dessen Namen ich jetzt in dieser Diskussion auch gelesen habe, ist der schiitische Geistliche Ali Reza Arafi. Bei ihm scheint eine Rolle zu spielen, dass er anders als Raisi oder Khameneis Sohn nicht als Nachfahre des Propheten Mohammed gilt und darum einen weißen statt einem schwarzen Turban trägt. Warum ist das so wichtig?
Für dieses Amt ist zwar nicht verfassungsmäßig festgeschrieben, dass es ein Nachkomme des Propheten sein muss, aber das ist quasi Usus. Wobei Usus, davon kann man ja kaum sprechen, wenn es bisher nur zwei Menschen gab im Amte dieses Revolutionsführers. Aber das wäre tatsächlich ein ziemliches No-Go innerschiitisch, dass jemand, der, das ist eben das Kennzeichen, schwarzer Turban heißt Nachkomme des Propheten, weißer Turban heißt nur Geistlicher, aber eben nicht Nachkomme des Propheten, kein Sayyid. Das wäre dann schon schiitisch ein ziemliches No-Go. Ich glaube, das würde auch nicht mal versucht werden.
Frau Amirpour, was ist denn Ihre Einschätzung? Was würde sich durch einen neuen obersten religiösen und politischen Führer im Iran verändern?
Im Prinzip nicht so viel. Also gerade wenn es Mojtaba würde, es könnte sich eventuell sogar noch zum Schlimmeren wenden, denn Mojtaba gilt als noch radikaler als sein Vater, noch besser vernetzt mit den Revolutionsgarden. Das ist seine eigentliche Machtbasis. Und insofern wird Ayatollah Khamenei versuchen, das Amt genauso zu besetzen, dass quasi sein Erbe unangetastet bleibt. Es muss jemand sein, der ideologisch genau auf seiner Linie liegt und der genauso zu diesem Regime steht wie er selber. Aus einem wirklichen Wechsel an dieser Position, da verspreche ich mir nicht besonders viel von.
Die Islamwissenschaftlerin Katayoon Amirpour über die komplizierte Frage, wer Nachfolger für den iranischen Religionsführer Khamenei werden könnte. Wir verwerfen die falsche Lehre. Dieser Satz findet sich mehrmals in der Barmer Theologischen Erklärung. Am 31. Mai 1934, also vor 90 Jahren, gründeten evangelische Theologen und Kirchenleute damit die Bekennende Kirche und stellten sich gegen die Gleichschaltung der Kirchen durch die Nationalsozialisten und gegen die nationalsozialistische Theologie der sogenannten deutschen Christen, die eine Rassenreinheit propagierten und alle jüdischen Einflüsse in der christlichen Lehre beseitigen wollten. Elena Hong hat sich an den Ort begeben, an dem die Theologen sich vor 90 Jahren trafen, in die Gemarker Kirche im Wuppertaler Stadtteil Barmen.
Mitten in der Innenstadt von Wuppertal im Stadtteil Barmen, wo Fußgänger von Geschäft zu Geschäft eilen, sind Spuren der Bekennenden Kirche zu finden. Ein Mahnmal, die Bergische Synagoge und gleich daneben die wiederaufgebaute Gemarker Kirche. Vom 29. bis 31. Mai 1934 fand hier die berühmte Barmer Bekenntnissynode statt. Daran erinnert eine Ausstellung im einzigen Teil der Kirche, der nicht vom Krieg zerstört worden ist.
Wir stehen in der Mitte vom Turm der Gemarker Kirche und genau im Turm liegt die Barmer Theologische Erklärung, der Text der Evangelischen Kirche von 1934, mit dem die evangelische Kirche versucht hat, sich gegen den Übergriff der Nationalsozialisten auf die evangelische Kirche zur Wehr zu setzen,
sagt Leiterin Barbara Herford-Schlömer und zeigt auf drei vergilbte DIN-A4-Seiten. Sie liegen in einer beleuchteten Tischvitrine und sind das Herzstück der Ausstellung »Gelebte Reformation«. Ein Dokument, das die Abgrenzung einiger weniger Kirchenmänner von der nationalsozialistischen Reichskirche bezeugt.
Die Menschen, die sich hier trafen, nannten sich selber die Bekennende Kirche, weil sie sagten, im Gegenüber zu den Nazis und zur Reichskirche müssen wir unseren Glauben bekennen. Wir müssen öffentlich machen, was evangelisch ist.
Zum ersten Mal seit der Reformation taten sich hierfür die drei Konfessionen der evangelischen Kirche zusammen. In nur drei Tagen einigten sie sich auf verbindliche Aussagen zur Aufgabe der Kirche und zu ihrem Verhältnis zum Staat. Ein echter Durchbruch, betont Matthias Freudenberg, Professor für systematische Theologie, unter anderem an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Er hat viel zur Geschichte und Theologie der reformierten Kirchen geforscht.
Damals war man nur erleichtert. Man hat gerufen, es ist geschafft. Die Barmer Zeitung hat getitelt, ein kirchenpolitisches Ereignis. Und am Schluss hat man in der Kirche gesungen, Lob, Ehr und Preis sei Gott. Also bahnbrechend, 139 Lutheraner, Unierte und Reformierte kamen eben aus unterschiedlichen Konfessionen zusammen, um ein gemeinsames Wort zu sagen, 6 Barmer Thesen.
Formal sind die Thesen alle gleich aufgebaut. Ein Bibelvers aus dem Neuen Testament, dann folgt ein Bekenntnissatz und schließlich eine Antithese. Heute nachzulesen in jedem evangelischen Gesangbuch. Der Entwurf der 6 Thesen ging unter anderem auf Karl Barth zurück. Die schwarze Schreibmaschine, mit der Pfarrerssohn Karl Immer die Thesen damals tippte, steht ebenfalls in einer Vitrine im Turm der Gemarker Kirche. An den Wänden ringsum sind Texttafeln angebracht und Fotografien in Schwarz-Weiß.
Es gibt tatsächlich keine offiziellen irgendwie Gruppenfotos oder sowas, wie man das heute bei einer Synode machen würde. Das hat man aus Sicherheitsgründen offensichtlich nicht gemacht. Aber das sind so Pausenbilder, wo man zum Teil auch dann die wichtigsten Akteure erkennt. Karl Barth, wie er sich eine Pfeife anzündet. Martin Niemöller, der bekannte Berliner Theologe, der schon ganz früh eben im Widerstand gegen die Nationalsozialisten war. Und wenn man die Ausstellung besucht, hat man hier halt auch die Möglichkeit, an einer interaktiven Computerstation sich zu allen 139 Delegierten noch Details durchzulesen.
Was dabei auffällt, an einigen Stellen der Wand verdecken schwarze Klappen die Sicht. Ein Symbol für die Leerstellen und blinden Flecken des Kirchenkampfs in der evangelischen Kirche. Größter Kritikpunkt, der egoistische Einsatz für die eigene Institution anstatt für die wirklich Leidtragenden. Theologen sprechen in diesem Zusammenhang von der fehlenden 7. These. Matthias Freudenberg.
Und das bleibt in der Tat ein Stachel im Fleisch der Barmer Theologischen Erklärung. Barmen nimmt die beginnende Verfolgung der Jüdinnen und Juden nicht in den Blick. Anders etwa als damals, 1933, Dietrich Bonhoeffer es getan hat. Der Antijudaismus in der Kirche war weit verbreitet. Übrigens auch weit verbreitet hinein in die bekennende Kirche.
Ein Umdenken setzte in der evangelischen Kirche erst mit dem Stuttgarter Schuldbekenntnis ein, 1945. Das offizielle Eingeständnis des Versagens im Dritten Reich und der Beginn der langwierigen Aufarbeitung. Bis zu 3000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr in die Ausstellung, um sich über den Kirchenkampf zu informieren. Ihre Erkenntnisse können sie am Ende des Rundgangs auf einem gelben Zettel festhalten und an eine große Wand kleben, überschrieben mit dem Satz: Wer glaubt, übernimmt Verantwortung, auch heute.
Die Ausstellung endet mit Blick in den Kirchraum und das ist Absicht, weil Barmer theologische Erklärung bis heute nichts sein soll und auch nichts ist, was einfach in der Schublade liegt, sondern es ist etwas, was mit lebendiger Gemeinde zu tun hat, was inhaltlich der Gemeinde immer noch eine Mahnung und ein Leitfaden sein kann.
Und was als Bekenntnistext über die nationalen Grenzen hinaus Vorbild für andere Bekenntnisse geworden ist. Etwa im Jahr 1982 im südafrikanischen Belhar zur Frage der Apartheid, sagt Professor Matthias Freudenberg.
Die am deutlichsten auf Barm zurückgreifende Erklärung, das Bekenntnis von Belhar in Südafrika, hat in den 80er Jahren formuliert, dass es essentiell für die Kirche ist, für die Versöhnung, für die Einheit und für Gerechtigkeit sich stark zu machen. Und hat das ganz ähnlich wie Barmen theologisch begründet, weil eben Jesus Christus selber Menschen versöhnt, weil Jesus Christus selber Gerechtigkeit stiftet und weil in ihm Einheit existiert. Darum sollen auch wir das in den Kirchen etablieren.
Gefeiert wird das 90-jährige Jubiläum der Barmer Theologischen Erklärung in diesem Jahr mit einer großen Fachtagung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und natürlich mit einem Festgottesdienst in der Barmer Kirche Gemarke. In dem modern anmutenden Kirchsaal haben Studierende von der Universität Bielefeld und Paderborn im Rahmen eines gemeinsamen Seminars die Barmer Theologische Erklärung im März schon auf die Bühne gebracht. Sie sind der Frage nachgegangen, wie die Barmer Theologische Erklärung klingt. Seminarleiter Richard Janus.
Naja, sie klingt erstmal fremd. Es ist ein Text, den wir heute anders formulieren würden, der für unsere Ohren auch sehr kirchlich klingt in vielen Formulierungen, aber der in diesen Formulierungen eine große Sprengkraft hat, der sich eben gegen den Einfluss staatlicher Stellen auf Kirche wendet, der eben nicht für eine Gleichschaltung der Kirche das Wort redet, sondern eben dagegen.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft.
Bei der Inszenierung sprechen Studierende die 6 Thesen im Chor. Sie stehen verteilt im Publikum. Dann folgt ein historischer Kommentar. Zwischen jeder These erklingt klassische Musik von Komponisten jüdischer Abstammung, die im Naziregime verfolgt wurden und teilweise in Konzentrationslagern umgekommen sind. Plötzlich wird die Beklemmung im Raum greifbar.
Denn die Musik arbeitet ja mit Atonalität, mit rhythmischen Verschiebungen, mit Abbrüchen. Also man merkt, wie Menschen da am Rand eines Grates entlang wandeln und auch das Gefühl haben, sie könnten jederzeit abstürzen.
In der Musik schwingen die Verbrechen der massenhaften Vernichtung von Juden und Jüdinnen unter dem Naziregime mit. Und am Ende der Aufführung steht die fehlende 7. These. Zitat: Wir bekennen, dass die christliche Kirche durch ihren Antisemitismus und durch die Shoah am jüdischen Volk schuldig geworden ist.
Eine Ausstellung und ein Theaterstück über die Barmer Theologische Erklärung. Elena Hong berichtete. Was bleibt von einer Person, nachdem sie verstorben ist? Da sind vielleicht geerbte Alltagsgegenstände oder Möbelstücke, Fotos, viele klare oder auch verschwommene Erinnerungen. Aber machen diese Dinge wirklich die Person aus oder vielleicht etwas ganz anderes. Die ganz unverkennbaren Gesten und Bewegungen einer Person, die Körperhaltung, wie sie gegangen ist. Diese Bewegungen sammeln will die Hamburger Choreografin Katja Heidmann. Sie und Tänzerinnen und Tänzer schauen sich dafür Alltagsbewegungen von Freiwilligen ab und erarbeiten daraus auch Performances. Eine führen sie kommendes Wochenende auf bei den Kunstfestspielen Herrenhausen in Hannover. Andrea Schwietzer berichtet jetzt schon über das Projekt.
Da war er, dieser Moment. Der Vater starb und zurück blieb nichts.
Ja, letztlich nach der Beerdigung hatte ich das Bedürfnis, um irgendwas von ihm doch irgendwie halten oder erinnern zu wollen.
Katja Heidmann stellte sich ihren Vater vor, wie er morgens am Küchentisch saß.
Also er wird nie direkt vor dem Tisch sitzen, sondern immer so schräg mit den Beinen zur Seite und das eine Bein über das andere geschlagen. Aber es passt immer nicht so ganz, also da war immer so eine Lücke zwischen. Und dann er würde Menschen nie direkt in die Augen schauen, sondern immer so ein bisschen von der Seite.
Da war der Vater plötzlich wieder präsent, durch seine Bewegungen. Katja Heidmann hatte etwas gefunden, was sie von ihm behalten, bewahren konnte. Etwas Unverkennbares, etwas, das nicht mehr verschwinden konnte.
Und dann dachte ich auf einmal, oh ja, warum sehen wir einander nicht auf diese Art und Weise und kann man nicht damit anfangen, schon bevor jemand verstirbt?
Motus Mori war geboren, die Idee, ein Archiv von Alltagsbewegungen anzulegen. Gemeinsam mit rund 30 Tänzerinnen und Tänzern befüllt die Wahlniederländerin dieses Archiv. In den letzten 5 Jahren hat die Gruppe an die 2000 Bewegungen gesammelt. Bewegungen von Menschen wie du und ich.
Dass ich mich nicht hängen lasse, so möchte ich erinnert werden. Immer wieder den Rücken strecken, sich aufrappeln, auch wenn es wehtut. So möchte ich erinnert werden.
Wie möchtest du erinnert werden? Welche Bewegung von dir soll überdauern? Welche Geste macht dich unverwechselbar? Das sind Fragen, die Katja Heidmann und ihre Tänzerinnen stellen, wenn sie Spenderinnen und Spender vor sich haben. Eine Stunde lang dauert das Bewegungsinterview.
Wir hatten zum Beispiel einen jungen Mann, wo die Freundin sehr früh, also mit 23, war verstorben. Und die Bewegung, die er von ihr erinnern wollte, war eine Bewegung im Handgelenk. Und dass sie eigentlich sagt, dass er jetzt zu ihr kommen soll, weil er immer zu spät war.
Die Tänzer beobachten die Menschen, mit denen sie sprechen, ganz genau, legen einen kurzen Steckbrief an mit Name, Alter, Eigenheiten, Aussagen. Dann üben sie die Gesten des Gegenüber ein. So entsteht nicht nur ein Bewegungsarchiv, sondern auch eine große, sich verflechtende Choreografie. Die Spenderinnen erkennen ihre Bewegungen wieder. Da ist ein Gefühl der Gewissheit. Ich wurde gesehen. Auch für die Tänzerinnen ist der Austausch bereichernd, erzählt Katja Heidmann.
Sie hat total unterschätzt, wie viel Lebensgeschichten an Bewegung gekoppelt sind und wie viele verschiedene Menschen sie kennengelernt haben, die sie nie anders in ihrem Leben kennengelernt hätten. Und da ist was, wo ich dachte, oh, das ist doch eigentlich schade, dass nur unsere Tänzer das erleben.
In der Produktion Reliquiem, die bei den Kunstfestspielen Herrenhausen zu erleben ist, wird das Publikum nun also in den Kosmos der aussterbenden Alltagsbewegungen eingeführt. Über Kopfhörer gibt es Anweisungen.
Atme ein und mach deinen Rücken so lang wie möglich. Atme noch weiter ein
und zieh die Schultern hoch.
Bleib so.
Bleib so. So lange wie du kannst. So lange wie du kannst.
Mit geschlossenen Augen übernimmt das Publikum die Bewegungen anderer Menschen. Gesten, die überdauern. Denn, ja, von uns bleibt etwas zurück. Unscheinbar und doch wertvoll. Wir müssen uns nur daran erinnern.
Erinnern an die Bewegungen und Gesten geliebter Menschen. Ein Bericht von Andrea Schwietzer. Die Performance-Reliquiem ist am 1. und 2. Juni in Hannover zu sehen. Das war's mit Tag für Tag für heute. Nach den Nachrichten geht es in der Sendung Kontrovers um Palästina und die Frage, ob die Anerkennung richtig ist. Ich bin Luisa Mayer, schön, dass Sie zugehört haben.